Zu Beginn von Vorlesung Nummer 24 gehen wir nochmal zurück auf unsere Integrationsregel, die Transformationsformel oder Substitutionsregel von Seite 452. Die Situation, die da beschrieben wird: Man hat eine Funktion f stetig auf einem Intervall i mit Werten in den komplexen Zahlen und eine transformierende Funktion klein phi. Die soll stetig differenzierbar sein auf dem kompakten Intervall AB, reelle Werte haben und die entscheidende Forderung, damit die Verkettung bildbar ist: Das Bild von Phi ist enthalten im Intervall I, also im Definitionsbereich von F. Exemplarisch die Transformationsformel auf Seite 452 unten, die Formel Nummer 1. Das Integral in den Grenzen Phi a bis Phi b der Funktion f, das ist gleich dem transformierten Integral, wenn man so will, in den Grenzen AB. Jetzt wird f mit der Funktion Phi verkettet und mit Phi' multipliziert und das Ganze integriert. Schauen wir uns den Beweis an auf der Seite 454. Der Beweis: Ähnlich wie bei der Produktintegration benutzt man jetzt eine entsprechende Regel aus der Differentialrechnung, nämlich die Kettenregel. Wir gucken uns irgendeine Stammfunktion groß f zu klein f an und beginnen in der zweiten Zeile von Seite 454 mit der Rechnung, indem wir das Integral von a bis b f eingesetzt phi t multipliziert phi' t ausrechnen. Die Kettenregel sagt, das, was im Integranten steht, ist die Ableitung Stammfunktion groß f eingesetzt phi t. Denn wenn man d nach dt von groß f Kringel phi t bildet, dann ist das eben groß f Strich an der Stelle phi t mal phi Strich. Und groß f ist eine Stammfunktion. Das heißt, wir haben unser Startintegral umgeschrieben als Integral einer Ableitung, können den Hauptsatz zitieren und sind in der Mitte von Seite 454 und sehen, wir bekommen als Ergebnis f verkettet mit phi, ausgewertet in den Grenzen a und b. Und das kann man natürlich umschreiben als f ausgewertet in den Grenzen phi a und phi b. Und nach dem Hauptsatz, erneut Zitat des Hauptsatzes, ist die Auswertung von groß f an den Stellen phi a und phi b nichts anderes als das Integral von phi a bis phi b der Funktion klein f selbst. Also die Transformationsformel der Integralrechnung, die folgt unmittelbar aus Kombination Hauptsatz mit der Kettenregel der Differentialrechnung. Schauen wir uns ein paar Beispiele an auf der Seite 454 unten. Die Nummer 1, das ist einfach die Verschiebung als Abbildung phi. Das heißt, phi y ist y plus eine feste Konstante c. Das Ergebnis: Das Integral in den Grenzen a, b, f ausgewertet an der Stelle x plus c nach x integriert. Das ist einfach das Integral von f in den entsprechend verschobenen Grenzen. Also Integral von a plus c bis Integral b plus c. Nummer 2 anstelle der Verschiebung: Die Multiplikation mit einem Skalar als Transformation. In der letzten Zeile sehen Sie die Definition von phi y. Phi y ist einfach y durch c, c natürlich ungleich 0. Und das Integral von a bis b der Funktion f an der Stelle x durch c dx, das ist gleich, ja nach der Formel, der Transformationsformel, c mal Integral jetzt in den Grenzen a durch c bis b durch c der Funktion f selbst. Beispiel Nummer 3. Da hat man oder muss man eine gewisse Routine mitbringen im Sinne von einem gewissen Vorrat an Stammfunktionen kennen. Beispiel 3: Man hat eine Funktion Psi, die stetig differenzierbar ist. Das Integral, das auszurechnen ist, hier zur Abwechslung mal das unbestimmte Integral. Das Integral der Funktion Phi Strich durch Psi Strich durch Psi. Zur Erinnerung, die Logarithmusfunktion an der Stelle y abgeleitet ergibt 1 durch y. Und wenn man jetzt setzt, f von x gleich Logarithmus Psi x, wie in der dritten Zeile von Seite 455, dann ist die Ableitung von f eben gerade Psi Strich durch Psi. Mit anderen Worten, f ist eine Stammfunktion zu unserem Integranten Psi Strich durch Psi. Und somit ist das unbestimmte Integral von Psi Strich durch Psi, was in dem eingerahmten Kasten auf Seite 455 Mitte links steht, Logarithmus von Psi plus die unbestimmte Konstante c. Bei der Nummer 4 benutzt man die Information Arcus tangens abgeleitet an irgendeiner Stelle x ist 1 durch 1 plus x Quadrat. Nämlich in der Nummer 4 ist das unbestimmte Integral auszurechnen der Funktion Phi Strich dividiert durch 1 plus Phi Quadrat. Und wenn man jetzt überlegt, sich erinnert bei der Kettenregel, was sich da ergibt bei der Formel für die transformierten Integrale, dann setzt man f von x als Integrant, als Funktion Arcus tangens Phi x und beachtet f Strich ist gleich Phi Strich dividiert durch 1 plus Phi Quadrat. Mit anderen Worten, in der Nummer 4, der Integrant, der dort auftaucht, in dem zu berechnenden unbestimmten Integral, ist gerade die Ableitung der Funktion f. Also, Ergebnis steht ganz unten auf der Seite 455. Stammfunktion zu Phi Strich dividiert durch 1 plus Phi Quadrat ist Arcus tangens von Phi plus additive Konstante. Weitere Beispiele werden Sie sicher in den Übungen kennenlernen. Und es schadet auch nichts, mal in andere Lehrbücher reinzuschauen. Der Vorrat von Berechnungsmethoden durch Umformung Integrale explizit oder Stammfunktionen explizit zu bestimmen, der ist begrenzt. Und das leitet über zum nächsten Punkt, einer ansatzweisen numerischen Berechnung von Integralen. Auf Seite 456 die erste Bemerkung. Da steht einfach nochmal, dass die explizite Berechnung von Integralen der Form AB f von x dx mithilfe von Stammfunktionen natürlich in der Regel kompliziert ist oder aber sogar unmöglich. Warum? Da schaut man sich das Beispiel e hoch x Quadrat an. Die Funktion ist stetig und hat somit natürlich eine Stammfunktion, nämlich das unbestimmte Integral von e hoch x Quadrat. Das hilft einem aber wenig, weil diese Stammfunktion kann man nicht mehr elementar ausrechnen. Was heißt elementar ausrechnen oder elementar ausdrücken? Elementar bedeutet, das ist auf der Seite 456 unten zusammengefasst, eine elementare Funktion ist ein Polynom, eine Exponentialfunktion, ein Logarithmus, eine trigonometrische Funktion, Umkehrfunktionen davon. Endliche Verkettungen und endliche algebraische Verknüpfungen. Und in diesem Dunstkreis lässt sich keine explizite Stammfunktion der Funktion e hoch x Quadrat ermitteln. Das heißt, bei der Berechnung des Integrals von e hoch x Quadrat hat man sehr große Probleme, dadurch, dass man keine explizite Stammfunktion finden kann. Da muss man sich behelfen. Unsere Integrationsregeln, die sind auch dazu nützlich, die Existenz konvergenter Approximationen zu beweisen. Und die Approximationen haben auch den Vorteil, dass man sie gut numerisch ausrechnen kann. Da schauen wir uns mal in einem ganz einfachen Fall an. Seite 457, der Satz 12,10, die sogenannte Trapezregel als erste Approximation des Integrals. Zur Vereinfachung nehmen wir eine Funktion f, die auf dem Intervall 0,1 lebt und die reellwertig ist. Wenn man ein anderes Integrationsintervall hat, AB, dann transformiert man das Ergebnis. Das spielt keine große Rolle. Des Weiteren sei diese Funktion f zweimal stetig differenzierbar auf dem Intervall. Die Aussage, man findet einen Punkt x0 im Intervall 0,1. Ausrechnen möchte man das Integral von 0 bis 1 f von x dx. Und die eingerahmte Formel sagt, das ist ein halb f von 0 plus f von 1 minus der rote Fehlerterm. Und der rote Fehlerterm ist minus 1/12 zweite Ableitung von f an der Stelle x0. Wie kann man das interpretieren? Auf der rechten Seite der eingerahmten Gleichung, der Ausdruck in halb f0 plus f1, entspricht wie in dem Bildchen gezeichnet der Trapezfläche. Das Integral ist die Fläche unter dem Graph und die Abweichung zwischen Trapezfläche und Fläche unter dem Graph wird eben gemessen durch die Größe 1/12 f2-x0. Das klingt noch nicht sehr vielversprechend, aber in dem Korollar hinten dran wird das sehr viel präziser und ja, anwendungsorientierter formuliert. Das ist keine große Aktion. Die Aktion steckt in dem Beweis auf Seite 458, Beweis des Satzes. Und da sieht man, man benutzt zweimal partielle Integration. Man fängt damit an, auf der Seite 458 oben eine Hilfsfunktion phi einzuführen. Die ist ja sehr überschaubar, ein halb x mal x, 1 minus x für x zwischen 0 und 1. Offensichtlich gilt phi von 0 gleich phi von 1 gleich 0. Die Ableitung phi Strich, das ist ein halb minus x. Daraus folgt phi Strich von 0 ist ein halb und das ist minus phi Strich an der Stelle 1. Das Integral von 0 bis 1 der Funktion phi lässt sich auch unschwer ausrechnen, ergibt ein Zwölftel und die zweite Ableitung von phi ist konstant identisch minus 1. Warum man das so macht, das erschließt sich in dem zweiten Teil der Rechnung, in der zweiten Hälfte von Seite 458. Man legt einfach mal los. Es geht hier um die Berechnung des Integrals von 0 bis 1 f von x dx. Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass die zweite Ableitung von phi identisch minus 1 ist, kann man das schreiben als Minusintegral von 0 bis 1 phi 2 Strich mal f integriert. Zum ersten Mal benutzt man jetzt partielle Integration und sieht, dass es gleich minus die Funktion phi Strich mal f ausgewertet in den Grenzen 0, 1 plus Integral 0, 1 phi Strich mal f Strich. Die Auswertung des ersten Terms ergibt dritte Zeile von unten auf der Seite 458 ein halb f0 plus f1 plus das Integral 0 bis 1 phi Strich mal f Strich. Was macht man mit dem Integral? Nochmal partielle Integration in den beiden letzten Zeilen der Seite 458. Der Randterm der letzten Zeile, der Term phi mal f Strich ausgewertet in den Grenzen 0, 1. Der Randterm verschwindet, nicht verschwindet, doch der Randterm verschwindet. Wir haben phi 0 gleich phi 1, das ist 0. Das heißt, wenn ich die Grenzen 0 und 1 einsetze, ist er nicht da. Und übrig bleibt das Integral, was wir vorher hatten, nämlich das Integral, der Randterm, den wir vorher hatten, der Term ein halb f0 plus f1 in der dritten Zeile von unten, der erste Term auf links, plus bzw. minus das Integral von phi x mal f2-x dx. Das ist das Ergebnis der bisherigen Rechnung. Der erste Term in der zweiten Zeile von Seite 459 ist okay. Was machen wir mit dem zweiten? Da steht das Integral der Funktion phi mal f2-. Ja, phi ist eine Gewichtsfunktion im Sinne der alten Notation. Phi ist größer gleich 0. Und der Mittelwertsatz der Integralrechnung sagt aus, das verbleibende Integral von phi mal f2 sprich ist gerade gleich zweite Ableitung von f an irgendeiner Stelle x0 zwischen 0 und 1 mal dem Integral von phi. Und auf der Seite 458, ja doch, hatten wir festgestellt, das Integral von phi ist gerade gleich 1 Zwölftel. Gut, wenn man alles sortiert, zusammenbaut, dann ist man genau bei der Behauptung, die man zeigen sollte. Der Satz selbst sieht noch nicht so unbedingt anwendungsorientiert aus. Man hat ja eine Approximation, aber nicht, was irgendwie konvergiert. Und das kann man wie folgt erreichen. In dem Korollar ist die Situation ein bisschen anders. Da ist f definiert auf einem allgemeinen Intervall AB, reellwertig und zweimal stetig differenzierbar. Man definiert die Größe k, das Supremum der zweiten Ableitung betragsmäßig genommen über alle x zwischen a und b. Für jede natürliche Zahl n definiert man eine Schrittweite, nämlich Intervalllänge b minus a durch n. Und dann ist die Aussage, wir wollen das Integral von a bis b jetzt berechnen, der Funktion f, also eine sehr allgemeine Situation. Und das geht, das Ergebnis steht in der geschweiften Klammer, 1/2 fa plus Summe k gleich 1 bis n minus 1, f ausgewertet an der Stelle a plus k mal h, der letzte Term in der geschweiften Klammer, 1/2 fb, Klammer zu, mal Schrittweite, plus ein Rest, und der Rest ist kontrolliert durch die Konstante k auf den Betrag der zweiten Ableitung, Zwölftel mal Intervalllänge mal h Quadrat, Intervalllänge, Teilungslänge h Quadrat, Teilungslänge h eingesetzt, ergibt das auf der Seite 459 rechts unten die Abschätzung für den Rest, k Zwölftel mal b minus a hoch 3, Intervall Unterteilung h war ja b minus a durch n mal 1 durch n Quadrat. Und dieser Rest, man sieht, der geht offensichtlich gegen 0, wenn die Unterteilung, also die Schrittweite h, immer kleiner gemacht wird, wenn die Unterteilung feiner wird. Und was man macht, ja, man benutzt einfach den Satz 12, 10 auf jedem Intervall, das bei der Unterteilung betrachtet wird, nämlich auf jedem Intervall der Form a plus k minus 1 mal a, bis a plus k mal h für k gleich 1 bis n. Man muss eine Transformation natürlich vornehmen, der Aussage des Satzes 12, 10 vom Einheitsintervall auf dieses Intervall. Man bekommt für jedes Intervall eine Abschätzung mit dem Satz 12, 10. Dort eliminiert man die zweite Ableitung durch die Konstante k. Und da man für jedes Teilintervall eine Abschätzung hat, ergibt sich die Abschätzung für das Intervall AB, nämlich die Abschätzung für unser Integral, was wir letztendlich wollen, dann durch Summation. Damit ist der Beweis des Korollars beendet. Zum Schluss schauen wir jetzt noch auf uneinliche Integrale. Was ist damit gemeint, wenn man mal guckt, was wir gemacht haben? Wir haben bis jetzt immer nur Regelfunktionen über kompakte Intervalle integriert und uneinliche Integrale entstehen aus solchen Integralen durch Grenzprozesse. Was ist damit gemeint? Ein einfaches Beispiel finden Sie auf der Seite 460 unten. Man integriert von 1 bis zu einer festen Grenze x die Funktion 1 durch t Quadrat. Das Ergebnis der Integration ist 1 minus 1 durch x. Ja, und was man sieht, wenn die obere Grenze im Integral, das x gegen unendlich läuft, dann bekommt man den Grenzwert 1. Und von daher ist es sinnvoll, die folgende Definition zu treffen. Das Integral von 1 bis unendlich der Funktion 1 durch t Quadrat ist per Definition gleich dem Wert 1. Das wollen wir verallgemeinern. Auf der Seite 461 finden Sie die Definition mit der Nummer 5. Da werden verschiedene Grenzübergänge betrachtet, die man im Integral ausführen kann. Im ersten Teil geht es darum, an der oberen Grenze soll etwas passieren. Teil 1, wir nehmen als untere Grenze a eine feste reelle Zahl und die obere Grenze b soll größer sein als a, wobei auch für b der Wert unendlich zugelassen ist. Die Funktion f, die soll Regelfunktion sein auf jedem Intervall, kompakten Intervall der Form a, b Schlange, wenn immer b Schlange kleiner ist als b. Und dann definiert man, so wie wir das in dem Beispiel gemacht haben, das Integral von a bis b der Funktion f. Das soll sein, man lässt b Schlange von unten gegen b laufen und schaut sich die Integrale a bis b Schlange an. Und falls diese Integrale ein Limes haben, bei b Schlange von unten gegen b Limes in den komplexen Zahlen, dann definiert man das Integral von a bis b als diesen Limes. Das Wort falls ist unterstrichen. Ja, warum? Es muss keinen Limes geben ohne weitere Voraussetzungen. Die Funktion hier natürlich durchaus komplexwertig. Das spielt keine Rolle in der Definition. In Teil 2, auf der Mitte der Seite 461, die entsprechende Aussage, man möchte an der unteren Grenze einen Grenzübergang betrachten. Das heißt, jetzt ist das a unter Umständen minus unendlich. Die obere Grenze b ist fest, eine reelle Zahl, a kleiner b wie immer. Und anstelle der Voraussetzung in Teil 1 verlangt man jetzt, f ist Regelfunktion auf allen Intervallen, kompakten Intervallen der Form a Schlange, b. Wobei a Schlange irgendeine beliebige Zahl ist, größer als a und kleiner als b. Die Definition des uneinigen Integrals für diesen Fall kann man leicht hinschreiben. Man ersetzt oben eben Limes b Schlange von unten gegen b durch Limes a Schlange von oben gegen a und hat entsprechend die Integrale a Schlange bis b hinzuschreiben. Da passiert nichts Aufregendes. Punkt 3, unten auf der Seite 461, man hat die Situation, dass an beiden Grenzen etwas passiert. Das heißt, a und b dürfen jetzt minus unendlich, respektive plus unendlich sein. Das ist zugelassen. Die Funktion f, Regelfunktion auf allen kompakten Intervallen, a Schlange, b Schlange, mit beliebiger Wahl von a Schlange kleiner b Schlange, wobei a Schlange größer sein muss als die untere Grenze und b Schlange kleiner als die obere Grenze b. Die Definition in der letzten Zeile des uneinlichen Integrals von a bis b, f von x dx, die geht so, man nimmt einen Teilpunkt c, beliebig im offenen Intervall ab und definiert das Integral von a bis b als Summe der beiden uneinigen Integrale auf der rechten Seite. Integral von a bis c und Integral von c bis b. Vorausgesetzt natürlich, es gibt ein c, sodass die beiden uneinigen Integrale in der letzten Zeile von 461 auf der rechten Seite, dass diese beiden uneinigen Integrale existieren. Wenn dem so ist, dann kann man sich leicht überlegen, das sollten Sie machen, nicht nur als Bemerkung zur Kenntnis nehmen, dann existieren beide uneinigen Integrale für jeden Zwischenwert c, den man im Intervall AB wählt. Warum ist das so kompliziert in Teil 3? Schauen Sie auf die Seite 462, die erste Bemerkung. Man könnte auf die Idee kommen, mal zu gucken, ob das Integral von minus unendlich bis plus unendlich der Funktion x definiert werden kann. Zunächst stellt man fest, es funktioniert nicht nach dem Definitionsteil 3, wenn man den Zwischenpunkt 0 wählt, also die beiden uneinlichen Grenzübergänge unterbricht und sich einmal anschaut, das Integral von 0 bis zu einem Wert t. T geht dann gegen unendlich. Das ist ein halb t Quadrat, Grenzwert plus unendlich. Dann geht man von s bis 0, bekommt minus ein halb s Quadrat. S geht jetzt gegen minus unendlich. Also der Grenzwert des Integrals von s bis 0 von x ist minus unendlich. Ja, beide Integrale sind bestimmt divergent. Man kann sie nicht zusammenzählen. Und von daher existiert nach Teil 3 der Definition unser Integral von minus unendlich bis plus unendlich nicht, weil die beiden aufgesplitteten Terme keinen sinnvollen Grenzwert in c bzw. hier r liefern. Ja, was könnte man stattdessen versuchen? Das Integral, um das es geht, das Integral von minus unendlich bis plus unendlich von x, könnte man natürlich auch definieren als den Limes t gegen unendlich von minus t wird integriert bis plus t. Und dieser Wert ist 0, weil das Integral von minus t bis t, das ist natürlich ausrechenbar und mit Wert wegen der Symmetrie gleich 0. Und dann wäre eine nicht sinnvolle Definition, Integral von minus unendlich bis plus unendlich der Funktion x ist 0. Warum ist die Definition nicht sinnvoll? Ja, man muss in dem Fall obere und untere Grenze in gleicher Weise gegen unendlich laufen lassen. Und das widerspricht dem Konzept, das man bei der Integralbildung möchte. Zum Beispiel, wenn man einen Zwischenpunkt einführt, dass man Additivität hat und das führt dann mehr oder weniger auf die Definition Nummer 3. Wenn man umgekehrt ein Integral hat, das gemäß der Definition Nummer 3 existiert, die rote Bemerkung auf Seite 462 unten, und man ist in der Situation a gleich minus unendlich bis und b gleich plus unendlich, das heißt, man weiß, dass im Sinne der Definition Nummer 3 das Integral von minus unendlich bis plus unendlich der Funktion f existiert, dann kann man schließen, in Blau eine kleine Frage, die Sie selbst beantworten sollten. Dann ist das Integral minus unendlich bis plus unendlich der Funktion f wirklich gleich dem Limes. Man lässt obere und untere Grenze in gleicher Weise gegen plus respektive minus unendlich streben. Dann gilt das, was man vorher vergeblich versucht hat. Also wenn der Grenzwert in einem etwas allgemeineren Rahmen gesichert ist, dann hat man die übliche, was heißt die übliche, aber eine Möglichkeit, das Integral zu berechnen, indem man die Grenzen gleich wählt. Ein zweiter Begriff, der eine Rolle spielt, Bemerkung 2 auf Seite 463 oben. Das ist ähnlich wie bei Reihen. Wenn man ein uneinheitliches Integral hat, dann nennt man das absolut konvergent, wenn auch das Integral der Funktion f-Betrag in den gleichen Grenzen a und b in den reellen Zahlen existiert. Also völlig analog zu dem, was man bei unendlichen Reihen unter dem Begriff absoluter Konvergenz versteht. Beispiele in dem roten Kasten Nummer 1. Wir integrieren von 1 bis unendlich die Funktion x hoch minus s. Und das Integral existiert genau dann, wenn der Exponent s größer ist als 1. Warum? Ja, Sie integrieren in den endlichen Grenzen 1 bis a, eine Zahl größer als 1. Sie sehen in der geschweiften Klammer in der Mitte das Ergebnis und Sie sehen auch, was passiert mit der rechten Seite bei a gegen unendlich. Und ein Limes bekommen Sie genau nur, wenn eben s größer ist als 1. Genauso unter Benutzen der Formel für die Stammfunktion. Sie schauen sich das Integral in der Nummer 2 an. Zweite Zeile von unten auf der Seite 463. Das Integral von 0 bis 1 der Funktion x hoch minus s. Und das Integral existiert genau dann, wenn s kleiner ist als 1. Hier in dem Fall passiert bei 0 möglicherweise was, aber Sie können garantieren, wenn der Exponent s kleiner ist als 1, dann ist dieses Integral konvergent. Und wenn Sie beides zusammennehmen, die Nummer 1 und die Nummer 2, dann sehen Sie, Sie können die Funktion x hoch minus s von für keinen Exponenten, keinen reellen Exponenten in den Grenzen 0 bis unendlich integrieren. Denn wenn das ginge, dann könnten Sie die Aufspaltung machen an der Stelle 1 und hätten dann sozusagen ein Problem, mit unseren Beispielen 1 und 2. Die Nummer 4 auf der Seite 464, das uneinliche Integral von minus unendlich bis plus unendlich der Funktion 1 durch 1 plus x Quadrat. Das brechen wir auf in der zweiten Zeile. Wir integrieren von a bis 0, lassen a gegen minus unendlich laufen. Dazu addieren wir das Integral von 0 bis b. B geht gegen plus unendlich. Stammfunktion kennen wir zur Funktion 1 durch 1 plus x Quadrat, nämlich die Akkustangensfunktion. Und einsetzen und einfaches Auswerten ergibt dann den Wert Pi für das Integral. Eine kleine Bemerkung. Wenn man sich die Argumentation anschaut, dann schreibt man zunächst in der Nummer 4 einfach mal das uneinliche Integral hin und rechnet los. Die Rechnung ist natürlich von rechts nach links zu lesen, denn man muss sozusagen sich rückwärts durchhangeln. Die Existenz der beiden Teilintegrale wird garantiert und ist dann zum Schluss bei der Existenz des Integrals von minus unendlich bis plus unendlich der Funktion 1 durch 1 dividiert durch 1 plus x Quadrat. Eine gewisse Analogie zwischen Reihen und uneinlichen Integralen haben wir schon gesehen. Es gibt sogar viele weitere Analogien, zum Beispiel das Majorantenkriterium. Wir kennen für Zahlenreihen die Aussage, wenn die Glieder einer Reihe durch die Glieder einer konvergenten Reihe majorisiert werden können, dann konvergiert auch die Ursprungsreihe. Und sowas wird im Satz 12.11 formuliert für den Fall von uneinlichen Integralen. Wir nehmen zur schreibtechnischen Vereinfachung mal an, dass wir eine reelle untere Grenze a haben. Obere Grenze, da darf es uneinlich werden. B ist kleiner gleich unendlich. F und g sind Regelfunktionen auf jedem Intervall der Form AB Schlange, wenn immer B Schlange kleiner ist als b. So, und die wesentliche Voraussetzung, man weiß, der Betrag von f ist kleiner gleich der Funktion g. Bedeutet natürlich, f darf wie immer komplexwertig sein, aber wenn ich diese Ungleichung hinschreibe, dann ist natürlich g automatisch eine Funktion mit reellen Werten größer gleich 0. Die Aussage, letzte Zeile von Seite 464. Wenn man dann weiß, die Funktion g ist über ab uneinlich integrierbar, dann kann man auch die Funktion f über das Intervall ab uneinlich integrieren. Und das Integral von unserer Funktion f, das ist sogar dann absolut konvergent. Der Satz bezieht sich auf den Grenzübergang an der Stelle b, dass da möglicherweise was passiert. Analog kann man die ganze Sache hinschreiben, wenn an der unteren Grenze das Integral uneinlich wird oder aber für den Fall, dass an beiden Grenzen etwas passiert. Der Beweis auf der Seite 465, der benutzt die Cauchy-Bedingung für Grenzwerte. Nämlich man definiert die Stammfunktion groß f zum kleinen f, also f groß f von x, ist das Integral von a bis x. Unsere Funktion f. Dann schaut man sich die Differenz der Funktionswerte von Groß f an, in der Mitte von Seite 465, setzt die Definition ein und hat für die Differenz der Funktionswerte von Groß f den Betrag des Integrals y bis x, f von t dt, Betrag zu. Und da gibt es eine Ungleichung, markiert mit wieso. Die Ungleichung sagt, das sieht ein bisschen merkwürdig aus, der Betrag dieses Integrals ist kleiner oder gleich dem Betrag des Integrals der Funktion g. Warum Betrag des Integrals der Funktion g? Die Funktion g ist zwar positiv, aber wir haben nicht vorausgesetzt, dass die Intervallgrenzen in der üblichen Reihenfolge geordnet sind, also dass y kleiner ist als x. Das Ungleichheitszeichen, das muss man in der Tat diskutieren durch Fallunterscheidungen und natürlich die punktweise Voraussetzung, die zwischen f und g besteht. Sei es drum, die Ungleichung ist richtig. Wer es nicht glaubt, soll es nachrechnen. Und das Ergebnis mit der Definition einer Stammfunktion groß g zu klein g, in der entsprechenden Weise als Integral von a bis x, der Funktion klein g, sieht man, die Differenz der Funktionswerte von groß f wird nach oben kontrolliert durch die Differenz genauer Beträge davon der Funktionswerte von groß g. Wir setzen voraus, jetzt sind wir bei der Bedingung, dass das uneigentliche Integral von dem kleinen g existiert, dann hat unsere Funktion groß g ein Limes bei x gegen b. Das ist ja genau äquivalent. Da dieser Limes existiert, erfüllt groß g eine Cauchy-Bedingung und die obige Abschätzung sagt, die Cauchy-Bedingung gilt dann auch für das große f. Mit anderen Worten, das große f hat auch ein Limes bei x gegen b. Und das ist genau die Bedingung, die nachzurechnen ist, nämlich die Existenz des uneigentlichen Integrals von klein f. Eine direkte Anwendung von diesem Majorantenkriterium steht auf Seite 466. Das ist das sogenannte Grenzwertkriterium als Satz Nummer 12 in Paragraph 12 formuliert. Wir nehmen eine reelle untere Grenze, a genannt, eine obere Grenze, b, möglicherweise unendlich. Wie immer soll nur etwas passieren am oberen Intervallende. Die anderen Grenzübergänge kann man genauso diskutieren. Wir haben zwei Funktionen f und g. Regelfunktionen auf jedem Intervall der Form a b Schlange, b Schlange kleiner b. Folgende Bedingungen seien erfüllt. Die Funktion g sei überall positiv. Nummer 2. Wenn man sich der oberen Intervallgrenze b annähert, dann soll der Quotient f durch g existieren. Und schließlich, man weiß Nummer 3, g ist uneigentlich integrierbar über ab. Die Konsequenz, dann lässt sich auch f uneigentlich integrieren über das Intervall ab und man hat sogar absolute Konvergenz. Der Beweis, wie kann man den auf das Majorantenkriterium zurückführen? Man definiert den Grenzwert Alpha, der existiert nach der Nummer 2, den Grenzwert fx durch gx bei x von unten gegen b. Vorletzte Zeile von Seite 466. Was bedeutet die Existenz dieses Grenzwertes unter anderem? Man weiß dann, wenn man a' genügend groß wählt im Intervall ab, dass dann die Differenz fx durch gx minus Alpha dem Betrage nach kleiner gleich 1 ist, für alle x größer gleich a und größer gleich a' und gleichzeitig x kleiner als b. Da wird also das Grenzwertkriterium mit Epsilon gleich 1 spezialisiert. Grenzwertkriterium für den Grenzübergang x geht gegen b. Letzte Zeile von Seite 466 nehmen wir zur Kenntnis. Was impliziert die? Auflösen ergibt die Ungleichung fx minus Alpha mal gx, davon der Betrag, das ist kleiner oder gleich gx, zumindest für alle x, wie auch vorhin festgelegt, also für alle x größer gleich a' und für alle x kleiner als b. Die Abschätzung mit der Dreiecksungleichung ausgeschlachtet, zweite Zeile von Seite 467, dann ist fx Betrag kleiner gleich 1 plus Alpha mal gx eben für x genügend groß, das heißt, man hat für genügend große x eine integrierbare Majorante und für kleine x hat man sowieso kein Problem. Das heißt, man zerbricht den Integrationsbereich in zwei Teile. Und dann kann man den Satz 12.11 benutzen für die letzte Zeile in der Rechnung, also für die Ungleichung fx Betrag kleiner gleich 1 plus Alpha mal gx und ist mit dem Beweis fertig. Wie lässt sich sowas anwenden? Seite 467, das Beispiel, die sogenannte Gamma-Funktion. Gamma von S S, eine positive Zahl, wird definiert als Integral von 0 bis unendlich x hoch s minus 1 mal e hoch minus x dx. Und dieses Integral, das ist uneinlich bei 0 unter Umständen und natürlich bei unendlich. Die erste Frage, die man stellt, das Integral ist wohl definiert, also endlich für alle Zahlen s, Exponenten s größer 0. Das rechnen wir mal kurz nach. Man fixiert ein s größer 0 und auf der Seite 467 unten die Nummer 1 schaut sich ein x aus dem Integrationsbereich an zwischen 0 und 1. Dann hat man die Abschätzung, man beachtet e hoch minus x, kleiner gleich 1. Das heißt x hoch s minus 1, kleiner gleich mal e hoch minus x, kleiner gleich x hoch s minus 1. Das Integral von x hoch s minus 1 existiert. Ja, und damit weiß man, dass zumindest der Anteil des Integrals, der in der Definition der Gamma-Funktion auftaucht, der Anteil von 0 bis 1 im Integral, dass dieser Anteil existiert. Nummer 2 auf Seite 468 oben, da geht es um die x zwischen 1 und unendlich. In der zweiten Zeile von Seite 468 wird ein Grenzwertverhalten aufgeschrieben, nämlich der Quotient x hoch s minus 1 mal e hoch minus x dividiert durch e hoch minus x halbe, der geht bei x gegen unendlich gegen 0. Dritte Zeile, da steht das Integral von 1 bis unendlich, e hoch minus x halbe existiert, mit einer Transformation sehr leicht nachzurechnen. Und dann in der Mitte, Folgerung aus Satz 12, 12, der Quotient hat einen Grenzwert. Man weiß, das Integral von 1 bis unendlich e hoch minus x halbe existiert. Zitat, Quotientenkriterium sagt, das Integral von 1 bis unendlich x hoch s minus 1 e hoch minus x existiert auch. Gucken Sie sich die Details nochmal in Ruhe an. Wenn man das zusammenfasst, die Punkte 1 und 2, dann bekommt man die Existenz des Integrals von 0 bis unendlich für jeden Wert s größer 0. So, warum interessiert man sich überhaupt für diese Funktion Groß Gamma? Die Funktion Groß Gamma setzt sozusagen die Fakultäten fort auf die reellen Zahlen. Es gilt die Funktionalgleichung auf Seite 468 unten. Gamma von s plus 1 ist s mal Gamma von s für alle s größer 0. Gamma von 1 ist 1 und Gamma von n entspricht dem Wert n minus 1 Fakultät für natürliche Zahlen n aus n. Insofern ist Gamma s eine Art Fortsetzung der Fakultätenfunktion, die ja nur für natürliche Zahlen definiert ist, auf alle positiven reellen Zahlen. Gucken wir noch mal ein bisschen genauer hin auf den Zusammenhang zwischen uneinlichen Integralen und unendlichen Reihen. Der Satz Nummer 13, der ist ja interessant, weil sozusagen eine Entscheidung getroffen werden kann. Konvergenz der Reihe impliziert Konvergenz des Integrals und umgekehrt. Die Voraussetzungen sind jetzt ein bisschen spezieller, nämlich die Funktion lebt auf dem Intervall 1 unendlich, hat reelle Werte und fällt monoton. Außerdem sei sie größer 0. Des Weiteren natürlich eine Regelfunktion, die Voraussetzung fehlt. Haben wir nicht aufgeschrieben, weil man integrieren will, wie Sie in der Behauptung sehen, also f-Regelfunktion. Quatsch, Regelfunktion klar, hätte man wissen sollen, weil die Funktion monoton fällt. Gut, Fehler korrigiert. Die Aussage, der Limes S der folgenden Größe existiert: nte Partialsumme der Folge fk minus Integral 1 bis n plus 1, Integral der Funktion f natürlich, der Limes dieser Differenz existiert. und erfüllt die Ungleichung. Er ist größer gleich 0 und kleiner gleich dem Wert von f an der Stelle 1. Und was sieht man? Ja, die Reihe mit den Gliedern fk konvergiert genau dann, wenn das Integral von 1 bis unendlich der Funktion f existiert. Also die Differenz hat unter den genannten Voraussetzungen immer ein Limes, die Differenz aus Reihe und Integral. Und wenn die Differenz ein Limes hat, ein Limes zwischen 0 und f von 1, dann natürlich gilt die Äquivalenzkonvergenz der einzelnen Beteiligten. Der Beweis auf der Seite 469 unten. F fällt monoton, also haben wir die Ungleichung, die mit dem Stern versehen ist und dem Index k. Sie gilt ja für jede Zahl k aus n. F von k größer oder gleich dem Integral von k bis k plus 1 der Funktion f. Und das wiederum ist größer oder gleich dem Wert von f an der Stelle k plus 1. Dann schauen wir uns in der vorletzten Zeile von Seite 469 die Folge an an. Partialsummenfolge von f minus Integral von 1 bis n plus 1 der Funktion f und gucken, wie sich diese Folge verhält. Die Behauptung sagt ja, die Folge hat einen Grenzwert. Dieser Grenzwert wird s genannt und er hat die Zahl s bewegt sich zwischen 0 und f von 1. Die erste Feststellung, Seite 469 unten, die Folge an ist wachsend. Warum? Schreiben Sie die Differenz auf an plus 1 minus an, setzen die Definition von an ein, was bleibt? Das Ergebnis ist f von n plus 1 minus Integral von n plus 1 bis n plus 2 der Funktion f. Dann Zitat der Ungleichung Stern, jetzt mit dem Index n plus 1. Das Ergebnis, die Funktion, die Differenz ist größer gleich 0. Also wächst an monoton. Alle an sind größer 0, denn das erste a1, das erste Glied der Folge, ist offensichtlich f von 1 minus Integral von 1 bis 2 der Funktion f. Stern 1 benutzend, sagt a1 größer gleich 0. Und damit alle an größer gleich 0. Außerdem hat man die Schranke an nach oben kontrolliert durch f1 minus fn plus 1. Das ist die Ungleichung, die wir zwei Stern genannt haben, auf der Seite 470, dritte Zeile von oben. Wie sieht man die Ungleichung zwei Stern? Die Ungleichung zwei Stern. Man schreibt einfach auf an in einer etwas anderen Weise. Man schreibt auf an, das ist f1, dann kommt die Summe. Es wird jetzt bis n plus 1 summiert. Man fängt aber mit k gleich 2 an, f von k. Dann wird das Integral von 1 bis n plus 1 subtrahiert und damit alles stimmt, muss man natürlich fn plus 1 wieder subtrahieren. Und dann hat man genau an in einer etwas merkwürdigeren Weise aufgeschrieben. So, dann geht's weiter. Das ist gleich f1 minus fn plus 1 sortieren plus die Summe von 2 an bis n plus 1 von fk minus Integral von 1 bis n plus 1 der Funktion f. Gleich f von 1 minus fn plus 1 und dann spaltet man die Integrale von f auf und zieht die mit in die Summe. Das ist die drittletzte Zeile von Seite 470. Ja, die Glieder der Summe von 2 bis n plus 1, die sind aber jetzt kleiner gleich 0 nach der Ungleichung Stern mit dem Index k minus 1. Und von daher, wenn man hinschaut, was übrig bleibt, die Ungleichung 2 Stern ist bewiesen. Die Ungleichung 2 Stern lässt sich jetzt so ausschlachten. Unsere Funktion f fällt ja monoton nach Voraussetzung und ist größer gleich 0. Also hat fn bei n gegen unendlichen Grenzwert. Was liefert das? Wenn Sie in die Ungleichung 2 Stern schauen und beachten, dass Fn plus 1 konvergent ist in R, dann ist automatisch die Folge An beschränkt. Die Folge An wächst monoton, sie ist beschränkt. Das heißt, wir haben ein Limes der Folge An, den wir ja S getauft haben. Der Limes ist größer gleich 0. Wir sind jetzt in der zweiten Zeile von Seite 471. Und die Ungleichung 2 Stern sagt, der Limes S ist kleiner oder gleich f von 1 minus Limes n gegen unendlich fn. Und das wiederum ist kleiner gleich f von 1. Und damit haben wir alle Aussagen unseres Satzes bewiesen und sozusagen den Vergleich uneinlicher Reihen und uneinliche Integrale und konvergente Reihen abgeschlossen. Das heißt, man sieht, die mit der Funktion gebildete Reihe konvergiert unter entsprechenden Voraussetzungen genau dann, wenn das uneinliche Integral der Funktion existiert. Noch eine Anwendung. Wir schauen uns auf der Seite 471 die Funktion 1 durch x an. Auf dem Intervall 1 bis unendlich sind alle Voraussetzungen des Satzes erfüllt. Das heißt, wir dürfen f von x gleich 1 durch x in Satz 12, 13 nehmen. Die Konsequenz, rot eingerahmt, Seite 471 Mitte. Der Limes n gegen unendlich der harmonischen Reihe, also Limes n gegen unendlich, k gleich 1 bis n, 1 durch k, minus Logarithmus n plus 1, wir integrieren, das ist gleich einer reellen Konstanten c, die sich zwischen 0 und 1 bewegt. Man nennt c Eulersche Konstante und die offene Frage, bis jetzt unbeantwortet, soweit ich weiß, ob diese Eulersche Konstante eine reelle Zahl hat. Um es nochmal eine reelle Zahl ist oder aber sogar eine rationale Zahl. Um es zusammenzufassen, in dem roten Kasten auf der Seite 471, da steht jetzt nicht die Konvergenz der harmonischen Reihe. Die ist ja bekanntlich divergent. Aber wir können sagen, wie, in welchem Sinne sie divergent ist. Sie verhält sich so, wenn man den Logarithmus n plus 1 von der n-Partialsumme subtrahiert, dann bekommt man einen Grenzwert bei n gegen unendlichen Grenzwert c, der sich zwischen 0 und 1 bewegt und der Eulersche Konstante genannt wird. Die Nummer 2 noch ein etwas, ja, ein Beispiel in der ähnlichen Richtung, das Integral von 1 bis unendlich der Funktion x hoch minus s. Da haben wir eben gesehen, das Integral konvergiert genau dann, wenn s größer ist als 1. Die Konsequenz mit Satz 12, 13, man weiß Konvergenz des Integrals und kann dann schließen, dass die Reihe k gleich 1 bis unendlich 1 durch k hoch s genau dann konvergiert, wenn eben der Exponent s größer ist als 1.